Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans! Die Flugshow ist zurück mit einer weiteren Ausgabe, um euch die Pause bis zum Beginn des Sommer-Grand Prix zu verkürzen. Ich bin Luis Holuch und ich darf heute erstmals in diesem Sommer einen aktiven Athleten begrüßen. Er ist ein Kind des Schwarzwaldes und somit auch ein Kind des Wintersports. Skigesprungen ist er selber auch. Bekannt wurde er aber durch die Sportart Parcours. Und über all das wollen wir heute sprechen. Und damit ist Servus und Hallo, Andy Haug.
Hi, Servus. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du die Zeit gefunden hast, so ein bisschen, ja, wie gesagt, die Wartezeit bis zum Sommer Grand Prix zu verkürzen. Und ich habe es so ein bisschen gespoilert. Du hast einen Skispringen-Hintergrund. Das ist sehr spannend. Aber damit wir dich so ein bisschen kennenlernen und alle auf den gleichen Wissensstand bringen, sag doch gerne mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du so?
Ja, sehr gerne. Also genau, also ich bin Andi. Ich bin jetzt noch 33 Jahre alt. Nächste Woche wäre ich 34 Jahre alt. Und ich komme aus dem Schwarzwald. Und ja, wie man das so im Schwarzwald macht, hatte ich dann relativ früh schon Kontakt mit dem Wintersport. Ich habe mit Ski Alpin, glaube so mit 2,5, 2 Jahren angefangen. Und ein paar Jahre später habe ich dann mit Nordische Kombination / Skispringen angefangen. Und mittlerweile mache ich aber was ganz anderes. Ich bin in der deutschen, wie kann man es sagen, ja, Team Deutschland fürs, wird es kompliziert. Also im Parcours-Team Deutschland vom Deutschen Turnerbund. Genau, also ich starte bei den Weltcups der FIG, also beim Skispringen gibt es ja die FIS. Bei uns ist es die FIG und da starte ich bei den Weltcups und ich habe jetzt die Möglichkeit, im November zum zweiten Mal bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ich hoffe, ich qualifiziere mich dafür und genau, bin Vater, habe 2 Kiddies, bin immer noch mega Skisprung begeistert und so kamen wir, glaube ich, auch in Kontakt, ins Gespräch und deswegen freue ich mich sehr über diese Einladung, weil ich euch auch schon eine Weile höre auf jeden Fall.
Als ob du in mein Vorbereitungsdokument schauen kannst, du hast schon einiges vorweggenommen, beziehungsweise einige Stichworte geliefert, die ich ganz gerne mit dir abklappern wollte. Du hast schon angesprochen, dass es bei euch in eurer Sportart auch einen Weltverband gibt, der sich um die Events kümmert. Also es gibt Weltcup und Weltmeisterschaften, das ist ja schon mal eine Parallele zum Skispringen. Wie ist der Sport denn sonst so organisiert?
Also wir sind eigentlich eine relativ freie Sportart. Deswegen musste ich gerade überlegen, wie ich das formuliere, weil es gibt viele Athleten, die mögen nicht, dass wir jetzt zu so einem zu so einer Federation gehören, weil viele sich einfach alle noch als Freisportart betrachten. Ich persönlich bin eigentlich großer Fan davon, dass wir zu einer Federation gehören, weil jetzt einfach unser Sport organisierter ist, geregelter ist, gerade auch mit den Wettkämpfen. Ich meine, ich hatte schon mal einen Weltcup in Saudi-Arabien oder in anderen Ländern. Da kommt man sonst eigentlich nicht hin und Sport verbindet. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir so diese Möglichkeiten haben. Und ja, ich war jetzt auch der erste Deutsche, der bei der Parcours-WM gestartet ist. Das war 2022 in Japan, in Tokio. Und dieses Jahr wäre es wieder in Japan. Und ich bin großer Japan-Fan. Und deswegen wäre es natürlich cool, wenn ich da nochmal starten könnte. Und ja, genau.
Auch eine Parallele zum Skispringen, kann man sagen. So ein Land, das man nicht so oft bereist, aber wenn man mit der Sportart da mal unterwegs ist und ich kenne auch niemanden, der sagt, boah, das ist total ätzend da. Eigentlich freuen sich alle immer drauf, da hinzufahren.
Ja, absolut. Also Japan ist wirklich eine Erfahrung. Ich kann es jedem nur wünschen, dass er da einmal im Leben hinkommt, weil es ist wirklich, ja, man muss es einfach erlebt haben. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich war jetzt schon 4-mal drüben und gefällt mir richtig gut und würde jederzeit wieder rübergehen und am besten natürlich in der Kombination mit der WM, die jetzt im November stattfindet.
Da drücken wir natürlich fest die Daumen. Ich denke mal, der ein oder andere wird den Begriff schon mal gekannt haben. Ich weiß, dass wir das im Schulsport mal hatten, da sind wir über Bänke und Kästen und sowas gesprungen, aber was du so machst, das ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht kannst du kurz erklären, was Parcours ist und was man dafür eigentlich können muss. Also worin muss man gut sein?
Mhm. Also es gibt Parcours und Freerunning für mich. Allerdings ist es das Gleiche, aber wenn man es jetzt auf die Sportarten verteilen würde, ist Parcours im Prinzip, man muss so schnell wie möglich von A nach B kommen, über alle Hindernisse drüber. Natürlich, wenn es spektakulär aussieht, ist natürlich ein Bonus. Und es gibt Freerunning, wo man praktisch mit der Umgebung spielt. Man kann sich vorstellen, die Umgebung ist die Leinwand und man selber ist der Pinsel, wo dann alles so anmalt. Und so wird es dann auch beim Weltturnverband, bei den Weltcups oder bei der WM getrennt. Es gibt die Speed Challenge, also es wäre das Parcours von A nach B so schnell wie möglich gegeneinander. Der, wo schneller ist, kommt eine Runde weiter, was natürlich für die Zuschauer extrem spannend ist, weil man sieht immer, wie man so auf Augenhöhe ist. Und dann ist einer doch irgendwie schneller, ähnlich wie vielleicht beim Langlaufsprint oder Radsportsprint. Die Style-Disziplin ist dann praktisch, wo man so ungefähr 1 Minute, 1 Minute 20 Zeit hat und da einfach so die besten Tricks zeigen kann, die beste Performance. Der Flow muss stimmen, man darf natürlich nicht stürzen. Das Gesamtbild ist einfach wichtig, genau. Also es bringt jetzt nichts, wenn man da nur die wildesten oder krassesten Tricks macht, sondern das Gesamtbild muss einfach stimmen, man darf keine Pause drin haben, man muss schön durchflowen und am besten noch kreative neue Tricks einbauen. Und ja, das ist schon eine Challenge, macht aber auch sehr viel Spaß. Und ja, absolut tolle Sportart, kann ich auch mal nur empfehlen, das mal persönlich auszuprobieren. Man lernt da schnell dazu auf jeden Fall.
Wir sprechen uns ja jetzt in der Woche, wo die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 anfangen. Und ja, man diskutiert natürlich immer, was ist jetzt kernolympische Sportart? Das werden immer wieder neue Sportarten dazu bekommen. Wenn du es jetzt auf deine Sportart transportierst, wäre Parcours auch was für Olympia?
Tatsächlich hat der Weltturnverband Parcours schon öfters beworben. Allerdings hat es dann irgendwie immer nicht geklappt. Eigentlich war so der Ursprungsgedanke, war eigentlich mal bei Paris 2024 dabei zu sein, weil Parcours und Freerunning eben auch mehr oder weniger aus den Vorstädten von Paris kommt. Und dann wäre das eigentlich so eine ganz coole Story gewesen. Aber ja, schlussendlich hat es irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich muss auch gestehen, ich wüsste auch gar nicht, ob es mir gefallen würde, wenn es olympisch wäre. Weil ich glaube, wir sind eine moderne, coole Sportart. Und wenn wir weiterhin mit Weltcups und WM Trouble machen, dann finde ich auch, reichen uns eigentlich auch die World Games. Ich denke, Olympische Spiele passt vielleicht eher zu anderen Sportarten. Aber im Prinzip ist es der Lauf der Dinge. Die Olympischen Spiele wollen sich natürlich immer wieder verjüngen. Deswegen brauchen sie auch neue Sportarten. Und ja, mit dem lachenden und weinenden Auge würde ich es wahrscheinlich betrachten. Also auf der einen Seite ist es natürlich gut, unsere Sportart wird dann mehr gefördert, hat mehr Sendezeit. Aber auf der anderen Seite nimmt es dann vielleicht auch einfach diesen Freigeist der Sportart, den man noch hat, einem da einfach auch komplett weg. Deswegen schweres Thema, also ja.
Aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Sichtweise, weil ich weiß nicht, wie oft wir hier drüber diskutiert haben, dass diese Großereignisse immer noch weiter aufgeblasen werden, dass es immer noch mehr ist, dass man auch irgendwann übersättigt ist und du dann bewusst sagst, hey, das widerspricht eigentlich so dem Naturell unserer Sportart. Deswegen fand ich das mal ganz spannend. Wie ist es denn, stellt man sich immer die Frage, wenn du Profisportler bist, kannst du alleine von der Ausübung deiner Sportart leben oder musst du noch nebenbei arbeiten gehen oder so?
Ich bin relativ gesegnet, dass ich einige Sponsoren habe, die mir das ermöglichen, dass ich mich komplett auf meine Sportart konzentrieren kann. Ich weiß eben von meinem Bruder Tobias Haug, der war jahrelang im A-Kader Nordische Kombination, dass er brauchte die Bundeswehr und so weiter, um das zu machen, was natürlich auch extrem cool ist. Du bist da extrem abgesichert über die Bundeswehr oder über die über einen Zoll oder wie auch immer, gibt es ja ganz verschiedene Werdegänge, wo man da einschlagen kann. Das ist natürlich ganz cool. Aber ich bin ehrlich, ich hätte mich jetzt auch weniger bei der Bundeswehr gesehen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da mittlerweile ein großes Team hinter mir habe, die mich da unterstützen. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Jahre, weil ich einfach, ja, das ist wie gesagt nächste Woche 34, aber ich sehe trotzdem noch ein paar Jahre in der Sportart, so ein bisschen wie Kasai. Auf jeden Fall.
Okay, das ist meine Ansage. Also wenn du mit über 50 immer noch Parcours machst, dann hast du auf jeden Fall viel geschafft und dein Körper hat viel ausgehalten.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, sehr cool, dass du das gerade erwähnst, dass du auch ein Team um dich herum hast, dass du betreut wirst und das trotzdem auf dem kurzen Dienstweg quasi geklappt hat, dass wir dich hierher holen, weil wir kennen es ja auch aus eigener Erfahrung. sobald man dann irgendwie ein gewisses Level erreicht hat, kriegt man dann Management und es ist immer schwieriger, die Leute zu erreichen, aber da bist du ja auch wieder ein ganz guter Gegenentwurf für. Was ich aber gesehen habe und was mich besonders interessiert, ist, dass du sehr aktiv auf Social Media bist. Also wir sind ja über Instagram unter anderem vernetzt, aber vor allem auf TikTok bist du echt sehr krass am Start. Bist du da ein Naturtalent drin oder macht dir das einfach besonders Spaß? Wie kam es dazu, dass du da so eine große Reichweite auch hast?
Oh, gute Frage. Also ich habe natürlich früher auch mal viel mehr YouTube gemacht etc., aber dann habe ich festgestellt, dass das mir gar nicht so arg liegt. Und jetzt durch diese neueren Formate, gerade TikTok oder Instagram Reels, habe ich gemerkt, das kann ich relativ gut umsetzen, auch persönlich, irgendwie mal nach dem Training oder vor dem Training noch oder auch während dem Training. Und ja, bei TikTok habe ich glaube, mittlerweile um die 250.000 Follower, was natürlich dann auch am Anfang war jetzt nicht mein Ziel, da irgendwie extrem viel Follower zu haben, sondern einfach meine Videos online zu stellen. Und wenn das Leute sehen, finde ich das cool. Aber mittlerweile, die Videos haben immer mehr Klicks und es motiviert natürlich dann auch einen, das weiterzumachen. Und ich denke immer, in der heutigen Zeit machen leider die Menschen immer weniger Sport. Und wenn ich da irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, dass Leute ein bisschen mehr Sport machen, weil sie jetzt ein Video von mir gesehen haben oder vielleicht drüber nachdenken, ein paar Kurse machen, dann habe ich schon mein Ziel erreicht. Also meine Message ist schon raus und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich habe auch mit meinem Partner Schwarzwald Tourismus, also ich habe ein Schwarzwald Tourismus Sponsoring, habe ich jetzt eine neue Serie gestartet, die heißt Schwarzwald Athleten, wo ich aus unserer Region verschiedene Schwarzwald Athleten vorstelle, aus verschiedenen Sportarten. Und jetzt natürlich Richtung Winter, also ich bin dann auch bald mal wieder bereit für Skispringen. Will ich natürlich dann auch mal mit irgendeinem Wintersportler oder mit zwei, drei Wintersportlern, speziell Skispringen wäre natürlich richtig cool, sich treffen und da auch Interviews führen und einfach diese Message zu vermitteln, genau.
Aber ich sag mal so, was Parkour und Skispringen ja gemeinsam haben, ist, dass das eine Sportart ist, die in Videos und in Highlight-Clips sehr gut funktionieren, einfach weil es spektakuläre Dinge sind, die ihr da macht. Deswegen funktioniert es ja wahrscheinlich auch so gut, in den sozialen Medien.
Absolut, genau. Ich denke, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt beim Swipen, dann bleibt man schon gerne mal bei solchen Videos hängen, genau. Und nicht wie so ein Wilder immer durchswipt, aber genau.
Ja, das ist jetzt eigentlich die perfekte Brücke, die wir uns da gebaut haben, weil wir sind ja über einen Social Media Stunt mehr oder weniger, über eine PR-Geschichte ja wirklich intensiv in Kontakt gekommen und haben uns wirklich rege ausgetauscht. Ging seinerzeit natürlich um diesen Weltrekordsprung von Ryohyo Kobayashi und natürlich auch um die Marke Red Bull in dem Zusammenhang. Du hast uns damals mit Sprachnachrichten zugespammt, darf man glaube ich sagen an der Stelle, weil dir das irgendwie keine Ruhe gelassen hat und wir euch natürlich auch dazu eingeladen haben, eure Meinung kundzutun. Und deswegen dachte ich mir, wir bringen das hier in der Sendung auf jeden Fall auch nochmal unter, weil es gehört ja irgendwie dazu, weshalb wir uns so quasi kennengelernt haben. Vielleicht fangen wir mal so an, wie hast du die Aktion damals gefunden überhaupt? Ganz persönlicher Eindruck.
Also ich muss kurz dazu sagen, genau, ich bin eigentlich, also ich bin ein Riesenfan von Kobayashi. Ich finde, das ist ein richtig cooler Charakter, wo Skispringen einfach braucht oder eigentlich jede Sportart bräuchte jemand so wie er. Ich finde ihn richtig, richtig cool, mega sympathisch und ich folge ihm deswegen auch gerne auf Instagram. Und so kam dann irgendwann der Clip auf meine Timeline gespult, geflogen, genau. und genau, also im Großen und Ganzen ein abgefahrener Sprung. Also es ist wirklich, ich glaube, so stellt man sich als Kind vor, wenn man vom Kicker, den man sich selber im Tiefschnee gebaut hat, so stellt man sich vor, so fliegt man durch die Gegend, genau. Also schon so irgendwie so, ja, also ein richtig krasser Sprung. Aber ich finde es einfach schade, dass es in meinen Augen nicht am richtigen Ort stattgefunden hat. Also ich bin ja schon ewig Skisprung-Fan und ich hatte damals, ich glaube es war 2003, das beste Skifliegen aller Zeiten auf im Fernsehen angeschaut, wo hier Hautamäki und alle Finnen sich praktisch um den Weltrekord 2003 gebettelt haben in Planitzer und das ist eigentlich für mich die Schanze, wo der Weltrekord hingehört und Mir wäre natürlich viel lieber gewesen, wäre Kobayashi in Planitza zum Weltrekord geflogen. So ist es jetzt in meinen Augen so ein bisschen schade, dass egal wer jetzt in den nächsten Jahren den Weltrekord mal springt, es wird immer unbewusst oder bewusst verglichen mit dem, was auf Island stattgefunden hat. Und das finde ich extrem schade, weil eben, ja, also ich will die Leistung von Kobayashi gar nicht schmälern oder so. Also wie gesagt, ich feiere ihn extrem, aber vielleicht wäre ein anderer Springer zum Beispiel weitergeflogen. Also man weiß es nicht genau.
Ja, aber letztendlich schlägst du ja in eine gleiche Kerbe, wie das unser damaliger Gast, der Thomas, ja gemacht hat und ich ja im Grunde genommen auch. Also wir sind uns da ja argumentativ sehr, sehr ähnlich. Was du aber natürlich noch weiter hinzufügen kannst, im Gegensatz zu uns, ist, dass du durch deine Sportart auch in Kontakt gekommen bist mit Red Bull und da aus dem Umfeld ja auch mitbekommen hast, wie dieser Konzern so tickt, wie die mit Athleten auch umgehen. Vielleicht möchtest du da noch was zu sagen.
Gerne, ja. Also man hat es wahrscheinlich schon auch öfters irgendwo mal mitbekommen, dass Red Bull stellt sich ja gerne so dar, dass es die Offenbarung der Athleten ist. Also wenn du bei Red Bull unterschreibst, dann hast du es geschafft, so in der Art. Ich denke auch gerade bei Randsportarten, wie es jetzt Parkour und Freerunning ist, ist es natürlich schon cool, wenn du bei Red Bull bist. Du hast dann erstmal dein finanzielles Einkommen. Du musst dich wahrscheinlich um nichts anderes groß mehr kümmern, wenn du einen guten Vertrag hast. Ich habe es leider nur auch im Freundeskreis mitbekommen, wie ersetzbar man dann einfach auch ist. Sei es irgendwie durch eine Verletzung oder durch irgendwie eine harte Phase, die man gerade durchmacht. Haben wir dann auch, ich nenne es auch bewusst keine Namen, verschiedene Athleten gesagt, dass sie sich eigentlich unter Druck gesetzt fühlen und dass sie so das Gefühl haben, egal was sie machen, es ist nicht immer gut genug. Und das finde ich eigentlich relativ schade, wenn man jetzt vergleicht, welche anderen Sponsoren zum Beispiel auch Skispringer haben, die das über Jahre lang, über Jahrzehnte schon machen, und die einfach viel mehr hinter dieser Sportart stehen. Finde ich das eigentlich viel cooler, wenn man jetzt vielleicht Nein zu Red Bull sagt und irgendwie zu einer anderen Marke geht, die viel mehr jetzt speziell mit Skispringen zu tun hat. Gerade ja, aus Österreich gibt es ja so nette mit so einem pink-lilanen Helm. So, genau. Da würde ich zum Beispiel persönlich sofort hingehen, ja, wenn ich Skispringer wäre. Schokolade essen, Schokowaffeln, genau.
Aber ich sag mal jetzt gerade auch im Falle von Skispringerinnen, also ich meine, Alexandra Luthert ist da ja jetzt das jüngste Beispiel, ist es ja nur allzu verständlich, dass sie diese Chance ergreifen, weil man weiß nicht, bekommen sie die überhaupt noch mal? Und jetzt im Falle von der Kanadierin ist es ja sowieso noch mal krasser. Also wer hätte vor, selbst als wir mit der Flugshow angefangen haben, gedacht, dass die mal wirklich absolute Weltspitze wird? Ich glaube, das muss man auf jeden Fall auch noch einfließen lassen, wenn man sich so drüber unterhält, hey, wie ticken die eigentlich, wie funktioniert das? Man könnte auch sagen, es ist wie, wenn im Fußball der FC Bayern anruft, da überlegst du dir dreimal, ob du absagst.
Eben. So. Der Klinsmann musste damals, bevor er zu Bayern ist, noch seine Eltern fragen, ob er das darf hier. Farbe ist aus Stuttgart, aber ja, im Prinzip, Red Bull macht natürlich auch viel für Sportler und das will ich auch gar nicht falsch darstellen. Aber ich denke immer, man sollte sich genau überlegen, ob das zu einem passt, auch langfristig und zu seinem Charakter. Und ja, ich finde einfach, die Sportart sollte eigentlich die Sponsoren anziehen und jetzt nicht irgendwie die waghalsigen Stunts, die so gefährlich sind, mit denen man dann irgendwie Kohle machen könnte oder schnelles Geld. Also ja, man muss da schon mit Bedacht immer unterwegs sein, finde ich, und aufpassen, was man macht. Genau.
Das noch als letztes Wort dazu. Dann lass uns doch auch ein bisschen über deine Zeit als Skispringer sprechen. Du hast ja gerade schon erwähnt, dein Bruder ist nordischer Kombinierer gewesen. Du hast auch quasi beide Sportarten ausgeübt. Wie kam es denn überhaupt dazu? Habt ihr in der Familie so eine Vorprägung, was das angeht? Oder wie seid ihr auf die Sportart gestoßen?
Also ich muss gestehen, ich hatte Skispringen als kleiner Junge im Fernsehen gesehen und war sofort Feuer und Flamme. Gerade mein Herz war schon immer für skandinavische Skispringen. Also ich bin natürlich auch für die Deutschen, aber im Großen und Ganzen haben mich damals, wie gesagt, Janne Ahonen, Matti Hautamäki, Jussi Hautamäki, Tami Q, diverse Leute fasziniert, auch aus Japan. Und das sind so spezielle Länder, die ich einfach gerne auch mit dem Sport verbinde. Und dann habe ich mir gedacht, hey, fährst doch gern Ski, du springst auch gern ab, wenn es schnell wird. Man kann doch auch mal Skispringen probieren. Und ein paar Wochen später waren wir dann hier in Baiersbronn praktisch zum Skispringen und waren dann da auch wöchentlich da. Wir hatten dann bis 4, 5 Mal die Woche Training, am Wochenende immer Wettkämpfe. Und ja, ich hatte Lehrgänge mit der Karina Vogt zum Beispiel. Die Svenja Wirth war meine Vereinskollegin eigentlich. Die hatte ich wöchentlich 3, 4, 5 Mal gesehen. Genau. Manuel Feist war auch der Sohn vom Trainer, also den hatte ich auch öfters gesehen, auch bekannt Norsche Kombination. Und so ging es dann los. Und irgendwann habe ich aber dann festgestellt, dass ich zwar Lust hätte, mehr zu erreichen, aber dass vielleicht mein Talent nicht einfach reicht. Und leider ging es dann für mich zu Ende. Ich habe dann auch 2, 3 Jahre gehabt, wo ich nicht Skispringen geschaut habe, weil es mir einfach so ein bisschen wehgetan hat, weil es einfach wirklich war genau eigentlich mein Ding, aber manchmal geht es einfach nicht. Und jetzt aber mit Abstand betrachtet, alles gut, Parcours tut mir auch gut. Und ja, witzigerweise habe ich ab und zu noch was mit dem Skispringen 1:1 zu tun praktisch. Ich hatte mal, ich gebe ab und zu mal Skisprung oder für die Skisprung-Lehrgänge mache ich manchmal mit denen Parcours. Also mit Maximilian Mechler habe ich zum Beispiel schon mal Parcours gemacht, der übrigens wirklich Talent dafür hätte. Also hätte er irgendwann mal Parcours gemacht, hätte er, glaube ich, echt abräumen können. Also er hat es richtig, richtig gerockt, das weiß ich noch. Und von der neuen Generation war auch schon der Luca Roth bei mir, Finn Braun, Adrian Tittel, mit denen habe ich alle schon Parcours gemacht und freue mich natürlich, wenn die irgendwann mal auf Dauersendezeit dann im Weltcup sind. Genau.
Sind sie ja gerade aktuell gut dabei, aber wenn man sich die Namen so so anhört, die aus Baiersbronn kommen, das scheint ja schon irgendwie, ja, ich sag mal, so ein Grundtalent irgendwie mitgegeben zu sein. Also die Schule von Klaus Feist, liebe Grüße an meinen Eurosport-Kollegen Hans-Peter Pohl, die ist ja geradezu legendär, kann man sagen.
Ja, das stimmt, absolut. Also wirklich. Auch David Ziegel, jetzt sein jüngerer Bruder, der Aaron, kommt jetzt langsam auch hoch, was ich extrem cool finde, weil ich habe Aaron damals, wo ich Parkour noch nicht beruflich gemacht habe, dem habe ich damals Skikurs gegeben. Also wenn er irgendwann mal im Weltcup wäre, wäre es natürlich für mich persönlich richtig, richtig cool. Und Hans-Peter Pohl kennt mich wahrscheinlich über meinen Bruder. Ich habe es ihm damals beim Weltcup in Schonach schon mal persönlich gesagt, dass ich damals bei den Schwarzwald-Jugendspielen auch am Start war und ich hatte bei der Eröffnungsfeier im Europapark die Ehre, mit ihm aufs Eis zu laufen und die Fahne zu heben.
Oh.
Genau. Das war natürlich ganz cool, genau.
Ja, die Grüße werden aber mal sowas von ausgerichtet. Da kannst du dich drauf verlassen. Sehr cool. Aber du hast auch erwähnt, dass du uns schon lange hörst und das interessiert uns natürlich auch. Wie bist du denn auf uns eigentlich aufmerksam geworden? Kam das auch über die sozialen Medien? Kam es über eine Empfehlung oder wie lief das damals?
Also ich bin eigentlich schon richtig Skisprung-Fan. Es wird wahrscheinlich jetzt für viele witzig klingen, aber ich schaue gerne mal abends nach dem Training, wenn ich heimkomme, die Kinder schlafen, schaue ich mir gerne manchmal einfach Skisprung-Weltcups aus den 90ern oder Anfang 2000er. Das ist einfach cool, einfach Originallänge. Es gibt ja zum Glück verrückte polnische Skisprung-Fans, die da ihr ganzes Archiv immer hochladen. Und genau, also ich habe so ein inneres Bedürfnis, einfach regelmäßig Skispringen zu schauen. Ich lese auch gerne Skisprungbücher, am besten natürlich irgendwie Biografien, wo ich mich als Athlet auch damit identifiziere oder auch manchmal eine Scheibe abschneiden kann. Und so habe ich mir irgendwann auch mal im Sommer gedacht, hey, gibt doch bestimmt irgendeinen Skisprung-Podcast, der irgendwie auch mal Interviews mit den Athleten hat oder wie auch immer, dass man praktisch dieses Sommerloch, wie du es auch gesagt hast, so ein bisschen überbrücken kann. Man will ja auch am Thema dran sein und nicht dann Anfang der Saison dann feststellen, okay, der hat aufgehört, der hat aufgehört, der Trainer ist jetzt auch neu. Das kann doch gar nicht sein, dass es an mir vorbeiging. Man wird auch so, wenn man großer Fan ist, so ein bisschen auf dem Laufenden sein. Und dann hatte ich eigentlich einfach, ich glaube, über Apple Podcast, genau, gesucht, einfach mal Skispringen eingegeben. Hier war die erste Adresse. angehört. Das Intro hat mir schon gefallen und dann direkt auf Abonnieren geklickt und seitdem höre ich euch sehr regelmäßig. Genau.
Stark, das freut uns natürlich, vor allem wenn jemand, das sagen wir immer wieder, wenn jemand, der tatsächlich einen Hintergrund in der Sportart hat, anders als wir, die es jetzt nur wirklich sehr interessiert verfolgen, Kontakt in die Szene haben, wenn der dann sagt, hey, was die da so erzählen, das kann man sich anhören, das freut uns natürlich sehr.
Gerne, gerne.
Und eigentlich ist es ja Tradition, dass wir sowas am Ende der Sendung machen, aber heute dachte ich mir so als Abschluss quasi dieses ersten Blocks, wo wir uns so ein bisschen kennenlernen, dich vorstellen, spielen wir jetzt doch das Skispringen einmal eins. Treue Hörer werden das natürlich kennen, sie werden es auch vermisst haben, weil wir jetzt längere Zeit keine Gäste mehr haben. Deswegen öffnest du in diesem Sommer den Reigen und darfst gleich mal erzählen, was ist denn deine Lieblingsschanze?
Also ich, wie gesagt, ich finde Planitzer richtig schön und selber, wo ich selber gesprungen bin, Schonach, genau.
Schonach tatsächlich, die Langenwaldschanze, die große.
Genau.
Ah,
Kleiner,
krass, ja.
kleines Ding. Also klein, also für mich riesig natürlich, und
Ja.
bin einfach oldschool, genau.
Da werden natürlich wieder fest die Daumen für den Schwarzwaldpokal gedrückt, dass der mal von gutem Wetter und guter Schneelage gesegnet ist, weil es war die letzten Jahre nicht immer einfach, wenn wir uns erinnern.
Das stimmt leider, ja.
Gibt es dann auf der anderen Seite auch eine Schanze, die du nicht magst?
Oh, also, früher hätte ich gesagt Engelberg, weil mir da der Kamerawinkel vom Zuschauer nicht so
Ah,
recht.
High Five. Super.
Aber das haben sie ein bisschen gepimpt.
Ja.
Deswegen spontan fällt mir jetzt eigentlich oh, keine ein. Also, Engelberg hat sich selber wieder hochkatapultiert.
Okay, und auch keine, die du selber gesprungen bist, wo du eine sagst, boah, nee, da muss ich jetzt wieder am Wochenende hin, gar keinen Bock.
Also ich hatte einmal in Menzenschwand, das war aber eine kleine Schanze, hatte ich damals einen Crash, da war die Spur einfach nicht gut, die war praktisch vorm Schanzentisch, ging der linke Ski, das weiß ich noch, also die linke Spur ging einmal so ein Schlag nach außen, wirklich so 30, 40 Zentimeter. Und für mich
Ach du
als
lieber Gott.
kleineres Kind war das praktisch der Endgegner. Ich bin dann schon verdreht aus der Luft rausgekommen. Und dann leider einfach gestürzt und es war nur ein Wettkampfswochenende, ich war nicht richtig bereit für die Schanze, ich habe mich so richtig drauf gefreut. Deswegen würde ich sagen, die Schanze wegen diesen schlechten Verhältnissen damals, die ist mir in Erinnerung geblieben.
Okay, das gut argumentiert, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Hätte ich mir aber auch nicht träumen lassen, dass der Ortsname mal hier in der Flugshow fällt. Sehr interessant. Eine grobe Idee hatte ich jetzt schon, weil du es natürlich auch angedeutet hast. Gab es den Springer, dessen Flugstil dir besonders gefallen hat?
Katsuyoshi Funaki, auf jeden Fall.
Evergreen, ja.
Richtig, richtig schön. Ahonen natürlich. Und zurzeit absolut finde ich Daniel Huber und Kobayashi richtig stark.
Okay, dann die Frage darfst du jetzt gerne zweigeteilt beantworten, auch auf deine eigentliche Sportart bezogen. Dein schönster Karrieremoment, vielleicht gab es einen im Skispringen, aber es gibt mit Sicherheit einen im Parcours.
Also im Skispringen war es, ich glaube einfach, ich weiß damals noch, wie ich das erste Mal von einer 60-Meter-Schanze springen durfte und ich hatte wirklich weiche Knie und Klaus Weiß wollte mich abwinken, aber er hat dann gewunken, ich bin nicht losgefahren, ich bin wieder vom Balken runter, weil ich wirklich Respekt vor dieser Schanze hatte. War auch der erste Sprung direkt mit Vollstart, also man ist praktisch noch höher wie eigentlich.
Okay, ja.
Und im Nachhinein weiß ich noch, ich bin gelandet und es hat richtig, richtig cool angefühlt, ja. Mega starkes Erlebnis, einfach weil man sich selber das getraut hat, durchgezogen hat und ja, man hat sich selber belohnt praktisch mit dem schönen Gefühl. Und parcourstechnisch, mein allererster Weltcup-Start war richtig speziell, würde ich sagen, gerade in Montpellier ist der immer, also der erste Weltcup der Saison ist in Montpellier, das war auch mein erster Weltcup damals und das ist ein Action-Sport-Festival, das sind an dem Wochenende bis zu 800.000 Zuschauer da. Dementsprechend ist es schon
Wow.
ein kleiner Hexenkessel. Und wo ich da das erste Mal die Möglichkeit hatte zu starten, das war richtig, richtig cool und wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Genau.
Wie geht's dir dann in so Momenten? Bist du dann noch aufgeregt oder kriegt man das dabei eigentlich gar nicht so richtig mit, weil man eh im Tunnel ist?
Ja, im Prinzip So die ersten Minuten, die man dann sich warm macht und so, ist man natürlich schon beeindruckt, was abgeht. Aber wenn man sich dann ein Stück weit konzentriert und dann denkt, okay, ich muss jetzt mich warm machen hier von oben bis nach unten und alles nochmal durchgehen, dann kommt man in so einen Film rein und ist dann auch nicht arg überrascht. Genau, ich habe auch mal in einem Skisprungbuch, auch eine Biografie war das. Ich weiß leider, mir fällt gerade spontan nicht mehr ein, wer das war. Es war, glaube ich, Lillehammer 94, wo er dann oben stand und gedacht hat, oh mein Gott, hier ist ja die Hölle los. Also wenn man die Videos von damals sieht, dann denkt man ja, das ist ja abartig, was damals los war. Und den hat es
Ja.
damals so überrascht, wo er auf dem Balken saß, dass er den Sprung irgendwie versaut hatte. Da habe ich mir damals gedacht, okay, wenn ich irgendwann in so einer Position wäre, wo irgendwann mal richtig der Bär steppt, viel los ist, dann schaust du davor erstmal ins Publikum und guckst mal, was da los ist, lässt sich dann nicht im ungeeigneten Moment verunsichern. Und das war so eine Randnotiz, die ich mir aus so einem Buch mitgenommen habe und dann angewendet habe. Also richtig cool, ja.
Ah, stark. Ist, heute kaum vorstellbar, dass in Lillehammer irgendwie die Menschenmassen toben. Das muss 1994 in Lillehammer noch ein bisschen was anderes gewesen sein, ja.
Wahnsinn, ja.
Ja. Gibt's noch eine kuriose Anekdote oder Geschichte, die du erzählen kannst aus deiner Skispringerzeit? Ich meine, der 60-Meter-Sprung, das war ja schon mal nicht so verkehrt. Gibt es da noch was in der gleichen Preisklasse oder im gleichen Regal, wie Tobi sagen würde?
Oh, ist ein Regal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also vielleicht würde ich das Lob an jemand anderen weitergeben. Ich hatte öfters Training am Ruhestein und eines Tages habe ich dann auch das erste Mal Pascal Bodmer gesehen. Und da muss ich einfach sagen, der war damals schon so gut. Ich denke öfters mal dran, wie ich praktisch den Schlepplift hochgefahren bin und ich bin damals noch auf einer kleinen Schanze rumgegurkt und er war schon auf der 90er, obwohl er gleiche Jahrgang ist wie ich, glaube ich. Und der hatte damals schon die Technik und ich weiß noch, er ist geflogen und alle Trainer haben gedacht, oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn und hat dann so rausgehört, okay, aber sagt es ihm nicht, dass er den Höhenflug bekommt.
Okay.
Dass er so gut ist. Und das habe ich damals einfach schon gemerkt und er war ja dann auch ein paar Jahre im Weltcup. Genau, und das ist mir in Erinnerung geblieben. Also ich finde es extrem cool, wenn einer so jung schon so gut sein kann und dann auch das im Weltcup einfach rockt. Deswegen habe ich mich auch für den Philipp Raimund zum Beispiel gefreut. Auch er kam ja auch in den Weltcup und hat gleich mal richtig stark abgeliefert, auch bei der Vierschanztournee und so. Und ich habe mich
Ja.
damals mitgefreut. So ein sympathischer Typ und mega, ja, das ist schon. Ist mir hängen geblieben, genau. So auf die Schnelle wird mir das einfallen.
Sehr stark, vor allem, also Pascal Bodmer, irgendwie eine ganz bemerkenswerte Laufbahn ja irgendwie auch, wenn man sich überlegt, hast du ja gesagt, wie jung der in den Weltcup gekommen ist, dann da wirklich mit Leistung überzeugt zu Olympia gefahren und dann aber zwei, drei Stürze gehabt und von da an war einfach nicht mehr derselbe, kann man sagen. Und hat sich dann wirklich jahrelang auch noch bemüht im COC und teilweise auch im FIS Cup, aber hat nie wieder das Level erreicht, was er mal hatte und was man ihm ja auch zugetraut hat, so als Teenager quasi.
Ja, leider, leider. Also ich hätte es richtig gefeiert, wenn das wirklich, also so übertrieben gezündet hätte, wirklich. Aber trotzdem Hut ab, also
Ja.
Wahnsinn.
Ja, wenn man sich überlegt, wie viele Leute mit dem Sport anfangen und wie wenige es dann doch in den Weltcup schaffen, selbst im Skispringen, in einer relativ kleinen Sportart, dann ja, muss man das auf jeden Fall hervorheben. Und da setzen wir uns ja natürlich auch immer ein, dass man, auch wenn einer mal eine schlechte Phase hat oder hey, es läuft gerade nicht, dass man einfach sagen kann, boah, der gehört schon echt zu einem erlesenen Kreis, so weit oben in der Sportart dabei zu sein.
Ja, absolut, absolut.
Gut, dann haben wir den ersten Teil quasi durch und wir switchen jetzt zu etwas, was wir in der letzten Folge schon mal ausprobiert hatten. Mit Uli Gressler und Andy Schuler haben wir in die Vergangenheit geschaut und mal geguckt, hey, wie wird denn eigentlich über das Skispringen berichtet? Was gab es da für lustige Sachen? Wir schnappen uns heute auch mal wieder ein paar alte Schlagzeilen, aber wir sind ja schon ein bisschen dabei, deswegen machen wir nur Eine pro Kategorie, aber du, Andi, darfst dir aussuchen, womit wir anfangen. Wir hätten im Angebot Schanzen, Kuriositäten, Nationen und Springer oder Regeln und Neuerungen. Worauf hast du Lust?
Lass uns doch gerne mit Nationen und Springer anfangen.
Okay, dann schmeiße ich mal wieder das Glücksrad an, was wir in der letzten Folge schon bemüht hatten und Wettkampfsperre. Ich glaube, da sind wir sind in deinem geliebten Finnland, lieber Andi.
Okay.
Und die Überschrift lautet: Olli wegen obszöner Geste gesperrt. Der finnische Skispringer Harri Olli erhob den Mittelfinger nach einer missglückten Qualifikation gegen die Jury. Nun ist er für einen Weltcup-Wettbewerb gesperrt worden. Olli hatte nach der missglückten Qualifikation am Sonntag in Kuusamo den Mittelfinger Richtung Schanzenturm erhoben, weil seiner Meinung nach die Ampel bei sehr schlechten Bedingungen auf grün geschaltet worden war. Die FIS sperrte den Heißsporn für den nächsten Bewerb am Mittwoch in Kuopio. Man kann sagen, das war nicht die einzige Aktion, die Harri Olli während seiner sportlichen Laufbahn so gebracht hat. Aber ich denke mir so, also wegen einmal schlechter Windbedingungen Mittelfinger zeigen und sich dafür eine Sperre einzuhandeln, das ist schon, das haben nicht viele Skispringer geschafft.
So bleibt man auch in aller Munde, auf jeden Fall.
Das ist wohl wahr, ja. Ich weiß nicht, gibt's in eurer Sportart irgendwelche Sachen, wegen der man sich aufregen kann, oder hängt das eigentlich alles dann wirklich an einem selber?
Also im Prinzip haben wir vor den Wettkämpfen immer Athletenmeetings und da wird alles besprochen und jeder, der irgendwie eine Frage zum Wettkampf hat, kann sich dann nochmal äußern. Es ist dann aber auch schon vorgefallen, dass jemand das nicht mitbekommen hat und dann irgendwie irgendwas gemacht hat, vielleicht an einem Stück vom Park, wo jetzt nicht die Jury nicht so gut sieht. Deswegen wurde dann zum Beispiel das Fleckchen, haben sie dann gesagt, okay, bitte da keine Tricks machen, das können wir nicht sehen, wird nicht bewertet. Und dann haben manche da ihren Run gestartet oder da ihren krassesten Tricks gemacht, das leider nicht, ja, nicht gehört und sich danach dann auch lautstark aufgeregt. Das kommt natürlich bei den Judges auch nicht gut an und die merken sich das halt auch und dann, ja, ist das nicht immer ideal.
Okay. Aber jetzt so was Richtung so handfeste Skandale anging oder so, ist eure Sportart da weitestgehend unbefleckt, kann man das so sagen?
Ja, eigentlich schon. Also im Großen und Ganzen hat sich da jeder im Zaum, ja. Also ich denke, das passt schon. Also mir ist bis jetzt noch nichts bekannt, genau.
Okay, wenn du es nicht weißt, dann weiß es hier niemand in der Runde. Okay, Harri Olli, haben wir den Namen auch mal in der Flugshow untergebracht. Ein Springer mit einer sehr bewegten Biografie, könnte man sicher auch einen eigenen Podcast zu machen, aber wo ich mir das gerade so gedacht habe, boah, wenn sich jeder Springer mit einem Mittelfinger beschwert, der sich wegen Windbedingungen benachteiligt fühlt, dann haben wir bald keine Starterfelder mehr.
Ja, wär nicht so gut. Also vielleicht sind ihm da auch einfach die Pferde durch, vielleicht gab es auch eine Vorgeschichte. Man weiß es nicht so. Aber natürlich ist jetzt keine gute Werbung für einen selber und dann auch für die Sportart. Also im Großen und Ganzen, man weiß schon, das ist eine Ausnahme, aber ja, kommt natürlich in den Medien dann auch nicht so cool.
Das ist wohl wahr. Ja, müsste so rund 2009, 2010 gewesen sein. Also auch wieder schon ein Weilchen her. Was wollen wir denn als nächstes machen? Nach welcher Kategorie darbt es dir? Worauf hast du Lust?
Was haben wir denn noch hier? Ja, gerne Kuriosität. Also
Kuriosität knüpft eigentlich an dem an, was wir gerade schon hatten. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch was in petto haben. Die Bild, dann schauen wir doch mal. Ah ja, okay, das ist ein Kommentar, der veröffentlicht wurde auf skispringen.com seinerzeit. Und ich lese mal nur einen Auszug vor, weil ich den so plakativ finde für gerade die Berichterstattung der Bild-Zeitung über das Skispringen. Sätze wie Adler Schmidt nur noch Geier Sturzflug oder es geht abwärts für Martin Schmitz bildeten die Überschriften von Artikeln, die in nicht enden wollenden Klagen über die angeblich gestutzten Flügel des Martin Schmidt ihrer Kritik Ausdruck verliehen. Mit kaum einer Silbe wurden Athleten wie Michael Neumeier erwähnt, die ebenfalls Rückschläge erlitten. Ebenso wenig Beachtung schenkte man den bereits erwähnten Leistungen von Uhrmann und Bodmer.
Ah.
Das schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder, aber das ist ja sicherlich auch was du als interessierter Beobachter und Kenner der Szene mitbekommst. Wenn so große Medien mal über das Skispringen berichten, dann spielt sich sehr oft in Extremen ab, oder? Also entweder geht es um grandiose Erfolge oder halt wirklich um Misserfolge und sei es nur, dass man mal das Tourneeauftaktspringen verhaut.
Ja, also ich denke immer, die Medien, gerade die brauchen einfach Schlagzeilen. Oft sind es dann, also mittlerweile finde ich das auch extrem. Man hat dann irgendwie über große Überschriften, die dann eigentlich manchmal auch gar nicht so viel mit dem Artikel an sich zu tun haben, sondern es ist einfach erstmal so ein Catcher, dass man draufklickt oder sich da kurz auf dem Artikel drauf aufhält. Ja, ich denke, Skispringen ist, also ich habe das jetzt natürlich noch nie so professionell gemacht wie jetzt die genannten Herren, aber ich weiß einfach von damals noch, dass manchmal läuft es einfach gar nicht und von einer Sekunde auf den anderen kann der Knoten aufgehen. Und ja, dann, man hat halt mal einen schlechten Start, einen schlechten Tag, schlechten Sprung, das ist einfach so. Und wenn man das dann aber immer übertrieben ausschlachtet, ja, das ist ja echt schade. Also da kann man dann eben dann einfach vielleicht mehr über die anderen berichten. So, ja, meine Meinung so.
Da wurde Martin Schmidt ja auch immer gerne hergenommen, weil das ja nun mal ein großer Name mit großer Geschichte auch war. Aber sobald er nur um Platz 15 herumgesprungen ist, was ja immer noch nicht schlecht ist, hieß es dann schon so, war es das jetzt? Und ich weiß nicht, wie oft man sich die Frage gestellt hat, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Wann tritt er denn endlich zurück? Und ich dachte mir immer so, wofür muss sich der Mann denn eigentlich rechtfertigen? Also, der kann doch seinen Sport machen, solange er lustig ist.
Eben, also ich muss sagen, Martin Schmidt war wirklich, mal abseits von den Skandinavien, war sicherlich mein größter Hero und ist immer noch. Also, wo ich dann mal in Hinterzahlen bei meinem Bruder zugeschaut habe beim Training und dann auch Martin Schmidt live gesehen habe, ich habe ihn nicht angesprochen. Ich habe dann einfach viel gesagt zu ihm, so, hey Junge, vielen Dank für alles, was du gemacht hast. Das hat mich sehr inspiriert für mein Leben. Aber ja, ich denke, es ist ein mega cooler Typ, hat extrem viel gemacht. Und ja, da gibt es ja die ganzen Stories. Er war ja der absolute Rockstar damals. Und ich habe dann auch im Umfeld Sprüche gehört wie, oh, der ist gar nicht mehr so gut wie früher und so weiter und so weiter. Und nur noch Platz 15, nur noch Platz 20. Aber hey, das ist so gut einfach. Also wirklich, ich habe das Gemeckere zum Teil nie verstanden und die Medien haben das natürlich ausgeschlachtet. Und ich weiß noch, sein letztes Springen, wo danach, ich glaube, ARD hat es übertragen, noch so ein kleines Porträt von ihm kam. Damals hatte ich fast schon Tränen in den Augen. Das war mega, was er alles gemacht hat für die Sportart in Deutschland. Und ja, absolut. Für mich ist eine wirkliche Legende, ja, wirklich.
Ja, also ich glaube, drunter darf man es dann auch nicht machen in dem Fall. Ist auch witzig, dass wir jetzt drüber sprechen, 10 Jahre, nachdem er seine Karriere beendet hat. Ist auch krass, dass das schon wieder 10 Jahre her ist.
10 Jahre?
Ja, 2014, genau. Ja. Ich war damals bei seiner Verabschiedung auch in den Hinterzarten, passenderweise, bei den deutschen Meisterschaften. Da hat er auch gleich dann seinen ersten Einsatz als Trainer gehabt. Hat er noch den ein oder anderen Spruch von seinen natürlich deutlich erfahreneren Kollegen bekommen auf dem Trainerturm. Aber der Mann hat sich gemacht und ich finde, das Allerschönste an ihm ist, der ist so mit sich im Reinen, der ist so entspannt. Also von dessen Gelassenheit und Lebenseinstellung können sich einige in der hektischen Welt echt was abschneiden, finde ich.
Ja, ich glaube auch, also er hat auch, ich denke mal, dick Geld verdient, wirklich, und ist einfach so normal geblieben und immer noch. Also das letzte Mal habe ich ihn, glaube letztes Jahr im Stadion in Freiburg war er 3-4 Reihen hinter mir saß er. Ich habe aber auch nichts zu ihm gesagt. Ich habe ihn gesehen, genau. Aber ja, er macht einfach einen mega tollen Eindruck. Bodenständig, ganz unauffällig, einfach klasse. Also wirklich sehr, sehr cool. Und in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern hängt immer noch seine Mütze über meinem Bett mit
Ach,
unterschiedlichen
cool.
Klatsch,
Ich glaube, im Schwarzwald sind ganz viele Kinderzimmer mit dieser Mütze oder irgendeinem Utensil ausgestattet, was irgendwie dazu passt. Aber du sagst es richtig, das ist eigentlich die große Kunst, oder vielleicht ist es sie für ihn auch nicht. Trotz dieses Erfolges, die Welt lag ihm zu Füßen. Er hätte alles haben und machen können zu seiner Hochzeit. Die Leute hätten ihm alles genehmigt und er ist halt trotzdem er selber geblieben. Das finde ich wirklich, finde ich großartig. Also
Eben, ja. Gibt ja
das.
leider andere Beispiele aus der Sportart, wo nach
Ja.
der Karriere dann die Landung im wahren Leben sozusagen nicht gemeistert haben, ja.
Ja.
Aber starker Charakter einfach, genau.
Absolut. Gutchen, dann hätten wir jetzt noch zwei Kategorien, entweder Schanzen oder Regeln und Neuerungen. Was sollen wir machen?
Wäre Schanzen für dich okay, dann
Auf
können
jeden Fall.
Super.
Dann schauen wir uns das mal an, was uns das Glücksrad da in dem Fall ausspuckt. Almaty, ja, kann ich gleich schon mal vorab sagen, war im Kalenderentwurf für diese Saison, für den Sommer Grand Prix, ist dann aber ausgefallen, weil die Gelder dann anderer Stelle benötigt wurden. Da gab es eine Überschwemmung in Kasachstan und dann wurde die Bewerbung zurückgezogen. Aber der Artikel ist vom 22. September 2013 mit der Überschrift Almaty auf dem Weg an die Spitze. Junioren-WM 2015, Universiade 2017 und auf der Liste der Bewerber für die FIS Nordische Ski-WM 2019. Almaty mit 1,5 Millionen Einwohnern, größte Stadt Kasachstans, ist auf dem besten Weg, sich zum nordischen Wintersportmecker zu mausern. Ich hake schon mal ein, es hat nicht so ganz geklappt.
Ich glaube nicht ganz, ja.
Bekannt war Almaty in Sachen Wintersport bisher überwiegend durch die circa 16 Kilometer entfernt auf 1700 Meter Meereshöhe gelegene Eisschnelllaufbahn von Medeo. Mit dem Bau der neuen Schanzenanlage ist Almaty in die Topgarde der nordischen Veranstalter aufgestiegen und strebt nun nach drei FIS Grand Prix Veranstaltungen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 nach weiteren Herausforderungen. Ich kann mich erinnern, dass das ein Ort war, den Walter Hofer seinerzeit noch sehr, sehr gepusht hat. Der war da sehr, sehr großer Fan von. Und ich sag mal so als Basisanlage ist das sicherlich nicht verkehrt, was man da in Kasachstan zur Verfügung hat. Aber ich weiß nicht, wie oft die in irgendwelchen Kalenderentwürfen standen. Am Ende sind sie dann doch rausgeflogen. Also so wirklich nachhaltig, was jetzt zumindest Events angeht, war das leider Gottes nie.
Ist schade, weil ja öfters mal Kasachen im Weltcup dabei sind, gerade bei der Tournee oder so, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Die wäre es natürlich schon mal cool, den Zirkus daheim zu haben, denke ich. Ja, ich glaube, mein Bruder ist dann damals auch mal irgendwann gesprungen, so 13 rum, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, also. Wäre cool. Ich denke, wäre ein cooler Ort. Ist mir auch jedenfalls lieber wie irgendeine Schanze in Brasilien oder ich weiß, da die letzten Wünsche waren. Genau.
Ich schaue gerade mal, um das natürlich zu verifizieren, was du gerade gesagt hast. Also in der nordischen Kombination sehe ich ja tatsächlich 2013 Weltcups gewonnen von Björn Kircheisen und Christoph Bieler. Das müsste ja dann so die Zeit gewesen sein, oder?
Dann war mein Bruder, glaube ich, dabei, ja. Das kommt hin. Das kommt hin. Also die Schanze
Vielleicht.
hat mir sofort irgendwie was gesagt, genau, wenn ich richtig informiert
Schauen wir mal, sind einige da. Da tatsächlich, da habe ich deinen Bruder auf Platz 25
bin. Ah, nicht
in einem
schlecht.
Wettkampf und im zweiten auch Platz 25, wenn ich mich jetzt nicht verklickt habe. Also zumindest zweimal Weltcup-Punkte, ist ja schon mal nicht. Nee, Platz 16, so war es. Platz 16, Platz 25. Ja, nicht verkehrt, nicht verkehrt.
Ganz gut, ja.
Also vielleicht hat er ja im Nachgang noch ein bisschen was beizusteuern. Fände ich immer spannend, so Erlebnisberichte, jetzt auch so Destinationen, die man jetzt nicht jedes Jahr im Weltcup-Kalender hat. Also da ist man immer sehr, sehr neugierig, was die Leute da so von zu erzählen haben. Ich meine, die Uli hat uns ja auch immer erzählt, so gewisse Dinge, bei Veranstaltern, die jetzt vielleicht besonders gut oder vielleicht auch mal gar nicht irgendwie liefen. Da wäre ich gespannt, wo sich Kasachstan da einsortiert.
Ich kann ihn mal die Tage fragen, mache ich sehr gerne.
Sehr gut, auf jeden Fall. Gut, dann werden wir euch das im Nachhinein noch wissen lassen, wenn es da irgendwelche Auffälligkeiten gab. Gut, wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, ob wir vielleicht auch noch die jüngsten Neuigkeiten mit reinnehmen sollen, die Vergabe Olympia 2030 und 2034 an die französischen Alpen und 2034 dann Salt Lake City. Also kann man zumindest sagen, zwei Veranstalter, die es schon mal gab und jetzt auch wirklich klassische Wintersportorte. Ich denke mal, da wirst du jetzt auch erstmal deinen Daumen nach oben zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Salt Lake City habe ich natürlich sehr gut in Erinnerung. Damals war ich übrigens fasziniert. Da hatte ich glaube, es gab ja Team Silber, wenn ich es noch richtig weiß.
Gold sogar.
War sogar Gold.
Das war
Auf jeden
das
Fall.
legendäre 0,1
Ja,
Punkte Springen,
stimmt.
ja.
Genau. Da hat Martin Schmidt damals aus dem Stand einen Rückwärtssalto gemacht. Da war ich damals fasziniert, wie er das geschafft hat. Jetzt bin ich natürlich froh, dass ich das auch kann, aber damals in Erinnerung geblieben. Also ist glaube ich eine coole Schanze. Damals dann auch mit Ammann und so, also legendär. Also das war richtig spannend, ja.
Courchevel, das noch als oder beziehungsweise französische Alpen wäre dann Courchevel, also jetzt auch der erste Ort im Sommer Grand Prix, Olympiaschanze von 1992. Mag ich prinzipiell auch gerne. Ich hoffe nur inständig und das wird unsere Bingo-Spieler freuen, dass die auch da mit dem Kamerawinkel ein bisschen was anders machen als jetzt zuletzt, weil das finde ich wirklich ganz grausam zu gucken.
Ist immer schade, wenn man sich auf die Springen freut und dann kann man das nicht ganz so cool. Ja, die normale Perspektive ist mir dann auch schon immer lieber, weil man da einfach einen guten Überblick hat und ja, das Auge ist auch angenehmer einfach.
Wie viel Zeit hast du denn eigentlich überhaupt parallel dann während der Saison, also jetzt im Sommer als auch dann im Winter, zu deiner Sportart, die Springen zu verfolgen? Wie viel kriegst du dann live tatsächlich mit und wie viel musst du nachholen?
Also Tournee oder größere Events, also WM, irgendwie so, probiere ich eigentlich immer live zu schauen. Weltcups ist jetzt mit zwei Kindern, also ich habe zwei Töchter, eine ist zweieinhalb, die eine ist ein halbes Jahr alt, ist natürlich ein bisschen zäh. So, das sollte dann auch mittags nicht unbedingt der Fernseher laufen. aber ich muss gestehen, ich bin so großer Skisprung-Fan, dass ich abends dann alles in Real Life praktisch nachschaue. Also ich schaue echt ungern Zusammenfassungen an, weil ich freue mich für jeden Springer, für jede Nation. Ich möchte auch jeden Springer sehen, wie er gesprungen hat, wie er abgeschnitten ist. Ich freue mich einfach mit, wenn da jeder eine Entwicklung macht. Und deswegen schaue ich wirklich vom ersten Springer bis zum letzten Springer beide Durchgänge an. Im besten Fall auch noch die Qualifikation immer. Aber wenn dann wirklich mal die Zeit richtig knapp ist, dann schaue ich irgendwo, dass ich eine gute Zusammenfassung bekomme. Aber eigentlich ist schon mein Anliegen immer, dass ich jedes Springen sehe. Genau.
Stark. Also das finde ich wirklich großartig. Also da merkt man, dass du wirklich mit Leib und Seele Skisprung-Fan bist und dich erst mit dem maximalen zufrieden gibst, was du so bekommen kannst und auch die Aufmerksamkeitsspanne für so ein ganzes Springen hast. Weil ich bin da auch ehrlich, manchmal denke ich mir, wenn ich mir ein zähes Springen live ansehe, auch berufsbedingt, boah, jetzt wäre so eine Fast-Forward-Taste eigentlich ganz cool. Also so Springen gibt es auf jeden Fall für mich auch.
Ja, natürlich, wenn da dann echt mal eine halbe Stunde oder noch länger Windunterbrechung ist oder auch wenn es nur ein paar Minuten sind, das ist schon immer ein bisschen zäh. Aber was ich an der Stelle noch sagen wollte, ich habe mich letztes Jahr wirklich für Daniel Huber gefreut, wo er da beim Skifliegen nochmal so, oder diese Saison, genau,
Ja.
abgeräumt hat, nach all seiner Geschichte, die er hinter sich hatte. Das habe ich mir natürlich dann auch nicht nehmen lassen, das dann live so anzuschauen. Also wie gesagt, ich fieber bei jedem Athlet mit und wenn einer noch so eine coole Story oder jetzt nicht unbedingt cool, aber eine krasse Geschichte dabei hat, dann freut mich das umso mehr, wenn man sich da zurückkämpft und ja, den Wahnsinn. Auch Daniel André Tandem nach seinem schweren Sturz da jetzt einfach wieder in Anführungszeichen einfach wieder zu springen, ist mega. Ich habe es bei meinem Bruder nämlich miterlebt, der ist dann auch schwer gestürzt und hat dann auch nicht mehr zurückgeschafft. gefunden, weil der Kopf dann einfach nicht mehr machen oder mitmachen wollte. So, mehr Hut ab, dass das manche Leute dann einfach besiegen, also richtig abgefahren, ja, also wirklich Hut ab, Respekt, ja.
Gehört sehr, sehr, sehr viel dazu auf jeden Fall, ja. Und glaube, also gab wenige Siege, die ich auch live vor Ort erleben durfte, wo man am Ende sagen kann, jo, also verdienter als jetzt eher in dem Moment kannst du so ein Springen auch nicht gewinnen wie Daniel Huber jetzt beim Weltcup-Finale. Also der ist ja wirklich noch mal eine Liga besser gesprungen als die anderen. Bei dem hatte man so den Eindruck, für den ist richtig bitter, dass die Saison da vorbei war, wo er so gut war. Und jetzt stellt man sich die Frage, kriegt er das jetzt dann in die neue Saison mit transportiert?
Ich bin guter Dinge und ich finde immer, im Leben passiert auch so viel Schlechtes. Und wenn man dann sieht, dass einer sich zurückkämpft und das an dem Tag X dann einfach auch abliefert und alles gut geht und so, das gibt einem auch immer Hoffnung fürs eigene Leben, dass wenn man dran bleibt, weiterkämpft, dass es immer weitergeht. Und ich glaube, das ist einfach die Story von ihm. Also richtig cool, ja.
Absolut, ja. Drücken wir ihm die Daumen. Es gibt sehr viel zu gewinnen im nächsten Winter. Also die Vierschanzentournee eröffnet das Ganze ja nur. Aber wir haben ja eine nordische Ski-WM in Trondheim. Du als Skandinavien-Liebhaber, da freust du dich wahrscheinlich ganz besonders drauf.
Ja, absolut. Also das ist natürlich da, wo es eigentlich auch hingehört, in meinen Augen. Also jetzt ohne einen Standort zu nahe zu treten zu wollen, aber natürlich extrem cool. Also freue ich mich auch echt drauf. Ja, ich auch glaube, neu gemacht worden, Trondheim, oder? Und
Komplett, ja.
ja, ich glaube, das ist ein ganz cooles Ding.
Hat auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck gemacht bei der Raw Air, auch wenn es noch nicht ganz fertig war. Und ich denke mir dann so, ja, eine Anlage, die noch nicht ganz fertig ist, so ein Test besteht. Ich glaube, da können wir uns auf wirklich schöne Wettbewerbe freuen in einem Traditionsland des Skisprings. Ja, von meiner Seite aus haben wir soweit alles besprochen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass du heute dabei warst und ich diese coole Sendung mit dir machen durfte.
Ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, es war auch für die anderen Zuhörer interessant, auch wenn es jetzt mal ein bisschen andere Sportart war, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Was du auf jeden Fall sehr gut hinbekommen hast, ab und zu klingst durch deinen Schwarzwälder Zungenschlag, den hast du sehr, sehr gut im Griff, also Kompliment.
Vielen Dank.
Ja, und von unserer Seite aus geht es dann in den kommenden Wochen so weiter, dass wir euch dann wirklich de facto auf den Sommer Grand Prix vorbereiten. Sprich, wir schauen an, was steht auf dem Programm. Wir schauen uns an, was hat sich in den Teams getan und hinsichtlich auch der Regeländerungen. Da kann ich schon mal sagen, es wird nicht ganz so viel wie letztes Jahr, wo wir wirklich eine eigene Folge nur zu den Regeln gemacht haben. Es ist zum Glück ein bisschen übersichtlicher, aber das erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen, was euch da erwartet. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit, macht es gut und fliegt, soweit es geht.